zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Check one, check two. Wir laufen, weil wir's können. Es ist Samstag, 18.34 Uhr. Mit mir in der Leitung, der Herr Stett. Es ist Distanz und Gloria. Folge 178 kriegt ihr hier voll auf die Lauscher. Herzlich willkommen. Herr Stett, wie geht's dir?
Willst du die Leute gleich verkraulen? Oder was ist hier los? Das kann ja nicht wahr sein. Ich habe neulich von Thorsten Sträter, der hat einen Rap-Text vorgelesen. Ja, Thorsten Sträter.
Ja.
Der kann ja alles lesen und das hört sich gut an. Das ist wirklich absolut großartig.
Das ist so das Äquivalent von, er kann alles tragen. Er kann einfach alles lesen.
Ja, ja, er kann alles lesen, definitiv.
Sehr gut.
Absolut guter Mann, guter Komiker, Thorsten Sträter. Mir geht's gut, danke. Ich entwickle Rückenschmerzen. Ja, weil ich selbstverständlich mich heute natürlich übernommen habe. Es war mir vorher schon klar, aber ich habe mir gedacht, ist jetzt egal. Naja, es ist Muskelkater. Also das ist jetzt nicht irgendwie, ich habe schon das ordentlich gemacht. Und zwar haben wir was draußen gemacht, und zwar Zaunpfosten, Pfosten. Und
sollen wir das als Folgetitel nehmen? Pfosten, dämmelt, Pfosten.
Gerne.
Ist gekauft.
Und es ist so, dass man da also ein Loch bohren muss mit dem Erdbohrer, einen halben Meter tief, das ist anstrengend, aber das Bohren ist nicht so schwer, wie den Bohrer mitsamt des Erdreichs aus diesem Loch zu ziehen. Und das geht natürlich, wenn man es ordentlich macht, auf Oberschenkel und unteren Rücken.
Das glaube ich wohl gerne.
Und das ist der Fall. Also Bauch, Beine, Po habe ich heute gemacht. Das könnte man auch als Folgentitel nehmen, weil das was mit Sex wäre.
Aber das hast du doch genug. Mach mal lieber Gesicht.
Ja. Ja.
Ja.
Ja, also das. Aber ansonsten sehr gut. Ich werde morgen meine erste Sim-Schicht gehabt haben.
Sehr gut.
Mal wieder. Hürsattler, der am meisten im Simulator sitzt innerhalb von 24 Monaten.
Bist auf jeden Fall Sim-Weltmeister danach.
Wahrscheinlich. Ja. Jedenfalls ist das jetzt eben wieder A320. Und erste Simulatorstunde. Also Simulator, der sich nicht bewegt.
Ja.
Ein Computer-Bildschirm-Simulator. Ein Flat-Panel-Trainer.
Du bist da aber gerade, das klingt wie so eine Beleidigung, du elender Flat-Panel-Trainer.
Ja. Also Richtung Flachzange oder Klappspaten.
Genau, das ist dann die moderne Entsprechung. Du bist ja aber gerade zu Hause, wie ich sehe.
Ja.
Wie ist denn so, du sagst, du hast Rücken, gibt es da eigentlich so Präventivmaßnahmen im Job? Weil ihr sitzt ja im Job auch sehr viel eigentlich.
Ja, also die beste Präventivmaßnahme ist erstmal ein Flugzeug zu fliegen, was einen gescheiten Sitz hat.
Mhm.
Und der Airbus wird einen besseren Sitz haben als Embraer. Das ist bekannt.
Ist das eine Federungsfrage oder ist das eine ergonomische Frage der Form des Stuhls?
Letzteres.
Ah ja.
Also da ist Ersteres ja mit dabei, aber da die sind nicht gefedert, die Sitze. Also da geht es eher um Ergonomie.
Da kriegst du also auch eine Lendenstütze und sowas.
Genau, die ist da mit drin und die ist beim Airbus nicht bedeutend besser als bei Embraer, weil die auch teilweise schief sind und nicht jeder Sitz ist gleich. Mhm. Und bei Airbus ist es schon so, dass man sich dann quasi nur die Einstellung einmal merken muss und dann kann man die jedes Mal machen. Ja, das haben sie nicht so gut hingekriegt bei der Emmy, diesen Sitz. Und ich habe mir überlegt, muss ich mich da jetzt dran gewöhnen, dass das mein Leben lang so ist? Habe ich mich gefragt und deshalb immer so subtil die Kapitäne gefragt, was sie von diesem. Ich habe immer gesagt, ich muss mich noch dran gewöhnen, wie ich diesen Sitz einstellen muss, damit er für mich passt. Das habe ich immer gesagt. Und dann kam immer von links, also wirklich immer, ausnahmslos, ja, dieser Sitz ist die letzte Scheiße. In jedem anderen Flugzeug ist er besser.
Ja, es ist so ein bisschen wie, man muss den Azubi auf was richtig Beschissenem anlernen und dann wird es immer besser, je länger du dabei bist. Hat was davon.
Ja, also der Flieger ist super, aber der Sitz ist kacke, ja.
Ja.
Und das wird jetzt besser. ist auch mehr Platz im Cockpit, man stößt sich nicht überall.
Aber es ist sehr schön, weil Herr Stett, du hast in den ersten knapp 5 Minuten schon 2 Themenkomplexe angesprochen, die genau meinen Aufzeichnungen entsprechen. Denn du hast gesagt, du hast schon gearbeitet mit dem Erdbohrer und so. Da schließen sich meine 3 Dinge an. Herr Stett, was sind deine 3 Lieblingswerkzeuge?
Akkubohrschrauber. Das ist quasi, also das ist ich korrigiere, Nummer 1, Akkubohrschrauber. Was ist nämlich so, das hast du gemerkt, dass das ein Akkuschrauber ist und er kann aber auch Schlagbohren. Das heißt, man muss nicht 2 Geräte mitschleppen und man hat kein Kabel. Und das ist ganz hervorragend. Also du kannst beide Arbeiten damit machen. Begrenzt, weil es natürlich ein richtiger Schlagbohrer dafür gemacht ist, das zu tun. Und der hat ein bisschen mehr Bums. Also wenn du in Granit kommst, du mit dem Akkubohrschrauber nicht gut rein.
Ja gut, aber wie oft
brauchst du schon was anderes?
Wie oft bohrt man Granit oder schlagbohrt man
genau,
Granit?
Aber richtig. Aber Beton zum Beispiel geht mit dem. Und das reicht ja für eigentlich alles, was man hier so in so einem Haus machen muss. Mhm. Und Ziegel und solche ganzen Sachen. Ja,
tatsächlich habe ich mir auch, nachdem du mir das Ding gezeigt hast und ich gesehen habe, wie effizient das arbeitet, überlege ich, ob ich mir auch so ein Gerät anschaffe.
Also solltest du dir einen Akkuschrauber kaufen, also einen größeren als den du hast aktuell, dann empfehle ich, einen Akkubohrschrauber zu nehmen und je nachdem, wie viel du damit arbeiten möchtest, ein gutes Gerät zu kaufen. Marke kann ich dir ja also empfehlen. Makita. Ja, die sind einfach wirklich gut.
Die könnten mir den auch einfach zu Werbezwecken mal zuschicken jetzt.
Genau.
Okay, da haben wir Nummer 1 geklärt. Verständlich, kann ich nachvollziehen. Was gibt es da noch so in deiner Liste?
Stimmt, ich muss ja noch 2 andere Werkzeuge.
So ist es. Das war der Lieblingswerkzeug G. Das heißt, wir brauchen ein Minimum von 2, um den Plural zu rechtfertigen.
Geht hier nicht um Gartengeräte, ne?
Das ist scheißegal.
Ein Gartengerät ist ja zum Beispiel ein Spaten, ist kein Werkzeug, ist ein Gartengerät.
Das ist eine Beleidigung, das ist was anderes.
Genau, ja.
Oder Bier.
Ja. Also ich würde sagen, ich würde schon den Erdbohrer auch nennen. Ich mag die Tätigkeit nicht so gern. Also sie ist okay, ist nicht meine Lieblingstätigkeit, aber das Gerät ist sehr gut. Mhm. Ja. Und deshalb ist das auch was ich gerne habe. So. Aber eigentlich steht über allem der Akkuschrauber, der Akkubohrschrauber.
Das wäre so, wenn du jetzt eine Stunde ein Interview geben würdest mit der Zeitung, dann wäre das auf jeden Fall die Schlagzeile. Über allem steht der Akkuschrauber. Der Akkubohrschrauber.
Ja. Genau, und
ich muss sagen,
Frau würde sofort wissen, was das noch ist.
Um es dir leicht zu machen oder leichthaft zu machen, vielleicht um dir ein bisschen Zeit zu geben. Ich finde auch einen klassischen Hammer, das hat auch immer was. So einfach mal so einen Nagel in die Wand kloppen, wie ich heute auch gemacht habe.
Ja.
Das hat schon auch immer was.
Ja, hat auch was. Ich habe mich gerade hinterfragt, ob das die Geräte, die ich genannt habe, ob das alles elektrisch ist. Nein, der Erdbohrer ist tatsächlich einfach ein Bohrer, der so gemacht ist, dass man den gut drehen kann und drücken und alles. Also das ist mechanisch, also es funktioniert quasi
mit Handarbeit.
Ja, genau. Die gibt es natürlich auch mit Motor, aber nee, die sind dann gleich irgendwie teuer. Wahrscheinlich ist der Hammer auch ein gutes Werkzeug, aber ich glaube, ich gehe eher Richtung Hammer.
Hammer?
5 Kilo vorne dran.
Ah ja, also Vorschlaghammer, so in der Richtung.
Genau, den haben wir nämlich heute auch gebraucht. Hammer.
Nicht zu verwechseln mit dem Hammervorschlag.
Hammervorschlag, das ist ein Hammervorschlag, genau.
Genau. Spannend. Genau, also bei uns ist ja so, wir sind jetzt hier gesettelt in der neuen Wohnung, um mal einen Pun zu intenden an der Stelle. Und wir waren am Montag ja fleißig bei der Sache, beziehungsweise es wurde fleißig bei der Sache gegangen, wie kein Deutscher jemand sagen würde. Denn da kam das Umzugsunternehmen. Und das hat zum Glück alles soweit einigermaßen funktioniert, bis auf die Tatsache, dass ich extra früh aufgestanden war, nämlich 6.30 Uhr, weil 8.30 Uhr das Umzugsunternehmen angekündigt war. Und ich dachte, fährst vorher nochmal nach Hause und machst ein bisschen Ordnung. Also weil natürlich, es liegt in der Natur der Sache, dass da jetzt noch nicht alles blitzblank ist. Und da sind noch so ein paar Sachen aus dem Schrank zu räumen gewesen und die haben ja den Schrank abgebaut und dann wieder aufgebaut. Und dann bekam ich, weil ich auch das Geld noch abheben musste, weil das bar zu zahlen war, bekam ich einen Anruf, so lass es 7.30 Uhr gewesen sein, Herr Broners, also wir waren verabredet, da hatten wir Ihnen eine Zeit genannt. Ich sage, ja, 8.30 Uhr. Ja, also wäre das schwierig oder schlimm, wenn die erst gegen Mittag kommen? Der andere Auftrag dauert noch länger. Und ich stand da, wie so eine zertretene Capri-Sonne aussehend und dachte, ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin jetzt nicht wirklich 6.30 Uhr aufgestanden, damit ihr mir jetzt sagt, dass ihr später kommt, ihr Penner. So, und der sagte, ja, die melden sich dann auch nochmal eine Stunde vorher und dann ist alles, dann geht das alles seinen Gang. Und dann dachte ich, na gut, dann gehst du wieder zur Wohnung, also zur neuen, und setzt dir da eine Stunde hin und fährst dann, wenn die anrufen, los, dann hast du noch eine halbe Stunde Vorsprung, alles gut. Irgendwie überkam mich dann aber der Gedanke, na Moment, wenn du jetzt aber dorthin fährst, also zur neuen Wohnung, und die kommen doch aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen eher, ist ja auch scheiße, weil dann brauchst du erstmal eine halbe Stunde, bis du dort bist. Also was habe ich gemacht? Ich war frühstücken und bin dann auf Verdacht zur alten Wohnung gefahren. Und dreimal darfst du raten, wer um 10 unangekündigt vor der Tür stand. Esatto.
Yeah.
Ja. Also das war reiner Zufall und reines Glück, dass ich da tatsächlich da war. Das war ein bisschen blöde, aber dann ging das alles relativ zügig so seinen Gang. Die haben das relativ schmerzlos alles tatsächlich so wie verabredet auseinandergebaut, dann rübergeschleppt und dann hier 4 Etagen hochgeschleppt und wieder eingebaut. Das heißt, wir haben jetzt hier richtig Möbel und man kann hier richtig wohnen. Und es wird langsam richtig gemütlich. Jetzt fehlt nur noch die Küche.
Hast du die Küche. Wohnung vermöbelt.
So ist es. Fehlt bloß noch die Küche.
Ja, ja, die wird wahrscheinlich nie ankommen.
Doch, die ist angekündigt für nächste Woche. Also für,
ja, angekündigt.
Ja, ja, schauen wir mal.
War schon dreimal angekündigt.
Aber ja, hatte ich die Geschichte mit dem Boiler und dem Durchlauferhitzer, ja, hatte ich erzählt? Ne?
Hat es ja jetzt doch erzählt. Ja. Scheint dich sehr zu beschäftigen.
Ja, tut's auch, weil es ist, solange die Küche nicht eingebaut ist und alles funktioniert, wird mich das auch weiter beschäftigen, weil die größte Angst ist, dass dann die Küche hier wunderbar drin steht und dann kommt der Nächste und sagt, nee, also Boiler muss ja nicht hin, hier muss ein Durchlauferhitzer hin. Aber das hätten sie in der Küche machen müssen. Ich warte nur drauf, dass irgendwie sowas passiert.
Nee, dann machen wir es einfach selber.
Da platzt mir
ganz
der Sack.
Einfach, weißt du, dann machen wir das einfach selber.
Ja.
Gut. Also dann wirklich, dann ist mal gut.
Dann ist mal gut. So, Herr Stett, und dann hast du das Zweite angesprochen. Da ging es nämlich um das Fliegen und Rückenschmerzen und langes Sitzen und so. Ich habe mir eine neue, also es ist jetzt nicht wahnsinnig innovativ, aber eine neue Kategorie ausgedacht.
Schon wieder?
Nämlich, Herr Stett empfiehlt fürs Fliegen bei Herrn Stett. Es geht nämlich darum, du bist ja nun ausgewiesener Flugexperte in jeglicher Hinsicht, in jeglicher Form, an jedem Sitz schon mal gewesen, sozusagen. Was sind deine Empfehlungen, wie man sich im Flugzeug bequemer machen kann? Zum Beispiel auf Langstreckenflügen. Was sind Dinge, die man vielleicht die Stewardess auch mal fragen kann, was man nicht so auf dem Schirm hat? Ob sie eben zum Beispiel, weiß ich nicht, mal eine Tafel Schokolade haben oder sowas. Weißt du, also irgendwie so Dinge, auf die der 0815-Flieger, der jetzt vielleicht nur ein oder zweimal im Jahr fliegt, wenn überhaupt, jetzt nicht unbedingt kommt. So Erfahrungen, die du vielleicht gesammelt hast anhand deiner Flugerfahrung, dass es sich zum Beispiel lohnt, das habe ich festgestellt, es lohnt sich manchmal beim Essen nach dem Nachschlag zu fragen, weil oft ist eine Assiette hinten übrig. Sowas in der Richtung, weißt du? So ob es eine besondere Sitzposition gibt, beziehungsweise eine besondere Stelle, an der man sitzen sollte im Flugzeug, weil man den Sitz besonders gut hintermachen kann. Solche Geschichten, weißt du, sowas, was der Hörer, wo der Hörer einen Mehrwert hat oder die Hörerin. Weißt du, was ich meine?
Also es ist so, dass ich selten auf Langstrecke unterwegs bin als Passagier. Bei mir betrifft es dann eher so die Sachen im Pendelbereich, was den Flughafen auch zum Beispiel mehr betrifft. Ja. So in die Richtung geht das bei mir, die Empfehlung, die ich geben kann. Aber im Flieger ist es so, ich will den Leuten, also den Kollegen und den Kolleginnen immer möglichst wenig Arbeit machen. Deshalb frage ich nicht nach Special-Sachen. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber was man durchaus sich bequemer machen kann, es liegt erstmal maßgebend an der Airline, mit der man fliegt. Das mit dem Nachschlag funktioniert bei knausrigen Airlines weniger gut als bei welchen, wo man mehr für sein Ticket gezahlt hat. Aber auch da nimmt es ab, dass sowas gut funktioniert. Also wenn man selber abnehmen will, dann abnehmen, denn der Airlines ist egal. Und so, Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wenn man es bequem haben will, Sitzauswahl, sollte man die Möglichkeit haben, sich seinen Sitz vorher reservieren zu können. Das geht ja auch, wie gesagt, es hängt sehr von der Airline ab und welchen Tarif man gebucht hat. Gibt es in jedem Flugzeug Notausgangsreihen über den Sitzen. Das ist keinem neu. Die kann man wählen, da hat man wirklich unglaublich viel Beinfreiheit, mehr als man braucht. Ja, weil man da ja lang gehen können muss. Und diese Sitze sind allerdings in der Regel nicht nach hinten verstellbar. So wie die Sitze vor der Notausgangsreihe, die kann man auch nicht gut nach hinten verstellen. Das hängt auch wieder von der Airline ab. Aber diese Sitze, wenn man quasi darauf Wert legt, nach hinten sich lehnen zu wollen, sind nicht geeignet. Also die in der Notausgangsreihe und die davor sind dafür nicht gut. Dann auf der, auch wenn es quasi jetzt darum geht, dass man sich gerne nach hinten lehnen möchte zum Schlafen, sollte der Flieger nicht sehr voll sein. Das kann man erkennen, wenn man quasi einen umbuchbaren Sitzplatz hat, kann man kurz vor dem Einsteigen, also ungefähr Stunde, anderthalb Stunden eher, nochmal in seine Buchung gehen, auf Check-in und dann gucken, Sitzplatz ändern, ob der Sitzplatz hinter einem frei ist. Sollte dem nicht so sein, kann man sich in eine Reihe setzen, wo der Sitzplatz hinter einem frei ist. Dann kann man gemütlicher den Sitz nach hinten machen. Oder wenn man nicht so gerne jemanden neben sich sitzen haben will oder was auch immer in der Art, kann man das kurz vorher nochmal checken, weil da sind in der Regel alle eingecheckt und haben ihren Sitzplatz. Ja, also solche Sachen, das macht das Fliegen auch leichter.
Weil du gerade sagst Terminal, also viele sehr wichtige Dinge dabei. Tatsächlich wusste ich das nicht, dass in der Notausgangsreihe, dass man da den Sitz nicht verstellen kann, nicht nach hinten. Aber es leuchtet natürlich ein, weil natürlich die Reihe frei bleiben muss. Dann kannst du ja nicht da mit dem Sitz dich da reinlehnen oder nach vorne.
Richtig.
Auch Dinge, die man mittlerweile immer mehr machen kann, die vielleicht noch gar nicht so viele wissen, ist, man kann sich für mittlerweile, ich glaube 20€ oder sowas, einen Lounge-Zugang kaufen.
Das kommt auf den Flughafen an, ob das geht. Und auch wieder hier auf die Airline. Und der Preis ist auch sehr unterschiedlich. In Berlin, in BER, in Berlin kostet es mehr. Da kostet es, glaube ich, 40€ oder so. Also ist relativ teuer.
Ja, ist ja klar. Der Flughafen ist ja auch viel, viel besser als andere.
Viel besser. Also es hängt wirklich, es hängt vom Flughafen ab und es hängt davon ab, ob du... Also du kannst tatsächlich das auch bei der Airline kaufen und da ist es auch sehr unterschiedlich, wie der Preis ist und ob es überhaupt geht.
Ja. Ja, das war doch ein erfolgreicher Start. Herr Stett, immer wenn dir was einfällt, wenn du da irgendwelche neuen Erfahrungen machst, dann bläst du das einfach in diese Kategorie, würde ich vorschlagen.
Guter Punkt. Also ja, mache ich, definitiv. Ja.
Ich dachte, ich kann jetzt für mich was Neues mitnehmen. Tatsächlich war dem jetzt noch nicht so, aber da werden wir bestimmt noch hinkommen, denn für uns geht es ja nächste Woche um diese Zeit bin ich schon in Amerika, schon wieder.
Das ist ja wirklich ein unwahrscheinlich guter Übergang. Das habe ich mir vorher schon gedacht, bevor du die Frage überhaupt gestellt hast, dass das wahrscheinlich dann auf die nächste Kategorie, auf das nächste Thema umleiten soll, du Schelm.
Ja, erzähl mal. Ein Schelm bin ich. Ja, wir sind ja nochmal drüben und es ist so, dass wir zu einer sehr neuralgischen Zeit da sind, denn wir fliegen in der Tat zwei Tage nach der Wahl. Also das heißt, wenn die Ergebnisse dann so langsam eintrudeln und komplett sind, werden wir uns gerade in Amerika befinden. Wir sind unter anderem auch in Washington, D.C.
Sowas traut ihr euch?
Ja, naja, das ist leider schon ein bisschen länger geplant. Also es ist nicht so, dass wir das aktiv beeinflusst hätten dahingehend. So ist das. Das heißt, wir hoffen, dass wir einfach in keinen Bürgerkrieg hineingeraten, weil bei diesem Land weiß man ja momentan nicht. Und singen unter anderem wirklich in Washington D.C. in der Library of Congress, also auch sehr nah zu all den Dingen, die dort passieren.
Oha.
Und hoffen einfach mal, dass alles friedlich bleibt. Hoffen aber auch, dass die richtige Kandidatin gewinnt. Damit habe ich eigentlich schon gesagt.
Ohne Wertung.
Ja, genau. Ja. Das bleibt also zu hoffen. Genau, und da sind wir unter anderem eben in Washington, dort sind wir in Portland, dort sind wir in Rockport und das vierte vergesse ich immer. So ist das und kommen dann.
Cool, das heißt, ihr seid auch im ganzen Land unterwegs. Also
ja, das ist schön, um Dinge zu sehen. Es ist nicht so schön fürs eigene Schlafempfinden, weil das heißt immer, definitiv, man macht sämtliche Zeitzonen mit.
Ja.
Aber gut, muss man halt durch, als Lurch, wenn man Frosch werden will.
Ja, Portland ist wirklich gut, weil wir haben dort in der Nähe Bekannte. Ihr seid auch letztes Mal da gewesen, ne?
Ja, korrekt.
Ja, ist eine super Region, Oregon überhaupt.
Also in Portland
war aus meiner Sicht.
In Portland waren wir 22 letztes Mal, nicht im April jetzt, sondern 22.
Oregon, Portland, Oregon.
Ja, genau.
weil dort, das ist aus meiner Sicht der europäischste Bundesstaat, den es in Amerika gibt.
Er ist auf jeden Fall wahnsinnig liberal.
Ja.
Das ist mein Eindruck.
Links aus meiner Sicht sogar. Ja. Nicht nur liberal, sondern eher links.
Ist aber vom Klima her, das hätte ich auch nicht gedacht, ähnlich wie hier. Also jetzt gar nicht mal so schön.
Ja, genau. Sehr, ja. Ist ja. Also sehr europäisch, also mitteleuropäisch, ja. Alles genau. Was daran, ja.
Also ich hoffe natürlich auf verträgliche Flüge, aber es ist auch das erste Mal so, dass wir in Amerika Zug fahren, eine wirklich lange Zugfahrt für uns haben, weil wir uns dafür aktiv entschieden haben.
Das habe ich noch nie gemacht.
Und wir hatten irgendwie Bock, mal so einen richtigen Railroad Ride zu machen.
Und welche Strecke fahrt ihr?
Da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube von, oh Gott, nee, das kann ich jetzt gerade nicht sagen. Das muss ich recherchieren zum nächsten Mal. Das habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall.
Das würde mich interessieren, auch vor allem wie lange.
Ist auf jeden Fall 9 Stunden oder 7 oder 9 Boah. Stunden. Also es lohnt sich auch.
Da schaffst du es immerhin mit der Bahn von Berlin nach Leipzig.
Ja. Also dann kannst du einsteigen nach den 9 Stunden.
Ja.
Vielleicht, wer weiß, vielleicht schreibe ich in den 9 Stunden einfach mein zweites Buch. Mal gucken.
Genau. Du wirst wahrscheinlich einfach pennen in der Zeit, glaube ich.
Könnte passieren. Schauen wir mal. Genau, und bevor das der Fall ist, kommt Montag bis Mittwoch bei mir noch der Fliesenleger. Der macht den Flur in der alten Wohnung schön. Also es geht.
Ach, wie schön.
Da habe ich aber noch ein Problem, weil der Fliesenleger hat mir nämlich gesagt, es wäre gut, weil die machen ja auch die Wand nett. Du kennst ja den Flur, die anderen jetzt nicht, aber es ist wurscht. In dem Flur ist es so, dass da so ganz komische Zierfliesen an der Wand waren, so rosa Zierfliesen. Die habe ich runtergekloppt, weil das auch nicht so bleiben soll. Und da ist, ich würde sagen, so 30, 40 Zentimeter vom Deckenrand nach unten zieht sich noch Tapete, bis diese Zierfliesen anfingen. Und der Fliesenleger hat gesagt, naja, es wäre gut, wenn du das irgendwie runterkriegtest, die Tapete. Und hat dann gesagt, das ist aber relativ einfach, nimmst du einmal Wasser, gehst da mehrfach mit warmem Wasser drüber mit dem Pinsel und dann löst sich das quasi von ganz alleine. Ja, am Arsch die Römer. Ich stand dort eine Stunde oder 2 Stunden neulich und habe dort gepinselt wie ein Weltmeister. Da ist überhaupt gar nichts passiert. Das Ding klebt noch genauso fest wie vorher. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich natürlich keine Tapete runtergekratzt habe, bis der Fliesenleger kommt und hoffe, dass der das trotzdem irgendwie hinkriegt.
Ja, der ruppt das dann halt selber runter, das dauert dann halt länger, ne?
Ja.
Aber also entsprechend auch stundentechnisch.
Kostet
aber
halt mehr.
Das ist, ja. Aber dann ist es halt gemacht.
Ja, so ist es. Genau, das steht noch an und dann, ich springe ein bisschen heute in den Themen, stelle ich gerade fest, aber ist egal.
Es ist ja nicht so schlimm, ich habe auch noch ein paar.
Dann war ich am Dienstag sehr, sehr lecker indonesisch essen, das kann ich auch sehr, sehr, sehr empfehlen. War sehr lecker. Macht man jetzt ja auch nicht jeden Tag.
Ja, indonesisch, wo und warum, wieso kommt's?
Anlass war der Geburtstag einer Person, also einer Person, die, sag mal, im weitesten Familienumkreis zu Hause ist und dort gefeiert hat und auch oft dort ist und deswegen sich dort damit auskennt. Und das war sehr lecker, kann ich also sehr empfehlen, in einem eigentlich chinesischen Leipziger Restaurant, wo aber der Koch indonesisch sehr gut kochen kann. Und der hat extra für uns, abseits der Karte, deswegen kann ich euch das Restaurant nicht so richtig empfehlen, für uns abseits der Karte dieses indonesische Menü da gekocht.
Das ist ja cool. Das heißt, die kennt den auch gut sozusagen und weiß das. Das heißt, man kommt da nur ran, wenn man...
Sozusagen.
Ja, cool. Das ist sowas, finde ich super. Das ist insofern super, weil ich Hunger habe. ja, ich habe aber heute noch ein bisschen zu tun. Ich muss mich noch theoretisch ein bisschen... mit der übermorgigen Stunde auseinandersetzen, damit ich morgen nach der Simulatorstunde das nicht alles noch machen muss, weil dann dreht man durch,
ja,
wenn man
dann
das danach noch machen muss. Aber da ist ja noch Zeit.
Dann erzähl doch mal schnell noch deine Themen und dann erzähle ich meine zu Ende und dann...
Ja, also ich habe jetzt nicht eigentlich in dem Sinne, das wollte ich damit nicht sagen. Also ich habe noch mal wieder einen Flughafen für dich, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich den schon hatte.
Aha.
Also, Name des Flughafens ist Leonardo da Vinci.
Das müsste Mailand sein. Ich glaube, den hattest du schon mal.
Das ist leider nicht Mailand.
Ist nicht Mailand?
Nee.
Das ist spannend. Warte mal, da muss ich kurz überlegen. Aber ich weiß, dass in Mailand, weil dort war ich auch schon mal, ist die Leonardo da Vinci-Ausstellung. Deswegen irritiert mich das jetzt ein bisschen. Wo ist denn der geboren?
Ist nicht zwingend dort, wo er geboren ist. Also er hat dort gewirkt. Also im ganzen Land.
Na, es wird Italien sein, gehe ich mal von aus.
Das ist auf jeden Fall so, ja.
Dann könnte es, lass mich überlegen, Rom ist es nicht. Rom ist, glaube ich, anders. ist es, ich weiß nicht, ob der in Florenz war manchmal. Das glaube ich nicht.
So Florenz ist es nicht.
Es könnte, ich weiß nicht, ob der Vatikan einen eigenen Flughafen hat, ich glaube es nicht. Aber das könnte sein. Das wäre denkbar.
Der Vatikan hat keinen eigenen Flughafen, aber es gibt durchaus einen Flughafen, von dem die immer wegfliegen.
Der ist aber auch nicht.
Vielleicht.
Ist es der?
Also es ist Rom Fiumicino tatsächlich. Es ist wirklich Rom.
Ja. Ah, es ist wirklich, das ist nämlich witzig, weil, ja, weil in Rom verbinde ich den Namen, deswegen kam ich jetzt auch nicht drauf, immer mit Fiumicino.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Der heißt Leonardo da Vinci Fiumicino.
Witzig, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen. Also ich hätte, deswegen kam ich auch nicht drauf, Rom zu sagen, weil ich dachte, der heißt halt anders. Aber gut, auf der anderen Seite wäre es auch nicht untypisch, dass eine Stadt wie Rom zwei Flughäfen hätte.
Er hat zwei, genau. Aber es ist so, dass durchaus auch solche Flughäfen einen zweiten Namen haben. Also Fiumicino ist ja der Ort.
Ja.
Ja. Und deshalb, es gibt ja noch Ciampino, der ist im Ort Ciampino und deshalb hat er noch einen Personennamen dazu.
Ah, das ärgert mich, das hätte ich wissen müssen.
Hättest du wissen können, ja.
Nee, wissen müssen, das hätte ich nicht wissen können, das hätte ich wissen müssen, das ärgert mich jetzt.
Schämerei.
Ja, wirklich.
Ich habe, die zwei anderen Sachen sind Sprüche, die eine mir nahestehende Person gesagt hat. Und zwar, ich weiß einfach, ich teile sie mit dir, pass auf. Sie hat ein Kind, diese Person, und dieses Kind hat einen Löffel in der Hand gehabt und immer damit nicht gerührt, sondern mit dem Löffel geschüttelt und rumgespritzt. Mhm. Und die Ansage war, hey, hör mal auf damit, das ist ein Löffel, kein Schüttel. Das ist irgendwie eine äußerst passende Sache. Und dann gab es noch irgendwas zu essen, was jetzt für die Zähne nicht gut war. Also sauer und Zucker. Und habe ich gesagt, das ist schon nicht besonders gut für die Zähne. Ja, und? Who cares?
Wow.
Ja. Also wirklich, also ich muss sagen, ich dann auch nachgefragt, ob die Person da selber drauf gekommen ist. Und war sie. Und das fand ich besonders beeindruckend.
Ja, doch, das verstehe ich. Mhm. Kann ich nachvollziehen.
Bei beiden.
Ja.
Das ist ein Löffel, kein Schüttel.
Ich finde ja sowieso immer schön, wenn man Leute so zurechtweist. Kennt man ja auch aus dem Auto gerne mal, dass man über Leute, die vor einem fahren, da so herzieht. Und
da kommen die besten Sprüche zusammen.
Ich benutze, ja. Ich benutze da auch gerne den Terminus, du musst das Auto nicht um die Ecke tragen. Und wenn ich das sage, in dem Moment poppt bei mir so ein Bild von Fred Feuerstein lachen, auf, ne? wie der sein Auto dort, wo die da unten so durchlaufen quasi. Und dann wird sein Auto um die Ecke. Na gut, egal. Es führt vielleicht ein bisschen weit. Ja, nee, aber ich mag das immer, wenn Menschen kreativ sind.
Ja, vor allem spontan kreativ. Das ist das Beste.
Ja, Beste. Ich war gestern bei einer sehr schönen Veranstaltung.
Zur Abwechslung mal?
Ja, zur Abwechslung mal. War sonst nicht so viel los.
Die da wäre?
Nein, gestern haben nämlich die lieben Freunde, im wahrsten Sinne des Wortes, von Amici Musicer ihr 30-jähriges Jubiläum gefeiert. Mit einem Gala-Konzert, wo wir auch einen kleinen Beitrag gesungen haben. Und das war eine wirklich schöne Angelegenheit, muss ich sagen. Also das hat echt Bock gemacht. Die haben da auch wirklich aus... Also man könnte, wenn man es fies formuliert, sagt man, es war aus jedem Dorf ein Köter. Aber ich fand es überhaupt nicht irgendwie problematisch, sondern ich fand es sogar eher sehr, sehr schön, weil es irgendwie die Vielseitigkeit dieses Chors und des Orchesters gezeigt hat, dass die eben wirklich in vielen Stilistiken zu Hause sind und sich wohlfühlen. War auch ausverkauft. Ein ewig langes Programm, muss man auch sagen, gehört auch zur Wahrheit. Nichtsdestotrotz aber gute Musik und deswegen dann auch schon wieder gerechtfertigt. Aber der erste Teil war 85 Minuten und der zweite Teil 90 Minuten.
Boah, das ist lang.
Ja, es war aber auch ein Gala-Konzert. Jesus. Also wenn ein Gala-Konzert angekündigt ist, dann kann man schon auch mal davon ausgehen, dass es ein bisschen länger geht. Das haben offenbar einige ältere Leute nicht so gesehen, denn das Konzert hat ausverkauft angefangen, aber leider nicht ganz ausverkauft aufgehört, weil es dann manchen vielleicht doch ein bisschen lang war. Die haben aber auf jeden Fall was verpasst, weil es einfach wirklich bombastisch und grandios war. So, Punkt.
Und ein Gala-Konzert für Hörerinnen wie mich, was ist das? Was unterscheidet das von einem normalen, stinknormalen Konzert?
Na, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so klar definieren kann, aber im Normalfall ist ein Gala-Konzert was Festlicheres. Also sprich, du hast einen höheren Anteil von Gästen, von Gastauftritten, du hast... Kollaborationen, du hast oft auch Reden, die irgendwie Laudatios beinhalten. Was eigentlich die Mehrzahl von Laudatio? Laudatii?
Laudatii.
Ja, also die das Ganze hat einfach einen festlicheren, und ich finde auch, Gala ist immer was Längeres. Eine Gala ist eigentlich nie in einer Stunde abgehandelt und das ist auch völlig in Ordnung. Geht ja schließlich darum, ein nicht ganz unwesentliches Jubiläum zu feiern. Und 30 Jahre, das ist schon eine Hausnummer, darf jemand sagen, der in einem Ensemble ist, was ja, ist über 30
also
Jahre
ist, gibt. Ja, 32, genau. Ja. Also es ist jedenfalls ein... Also es freut mich wirklich sehr, dass du so darüber reden kannst, weil es gibt ja so, dass auch das, also das ist so wahr, das ist sehr, sehr schön, weil es können ja oft auch diese Gala-Konzerte auch nach hinten losgehen, wenn sie nicht gut gemacht sind, mit viel Aufwand. Man muss da ja wirklich viel Aufwand reinstecken und das nicht halb machen, weil da lässt man es lieber.
Es ist, also es, logistisch war es ein Schweineaufwand, weil neben uns und Amici Musicae selber war auch noch das Jugendsinfonieorchester involviert, war auch noch ein Jazz-Pianist involviert, der immer mal improvisiert hat. Es gab eine Uraufführung. Also es war wirklich die Uraufführung übrigens auf den Text des Schilfliedes, was auch von Mendelssohn vertont wurde, was es zufällig auf einer CD eines unbedeutenden Leipziger Tenors gibt. Also wirklich, es ist ein wirklich guter Text und ein wirklich schöner Text, der auch Künstler schon immer irgendwie inspiriert hat. Also es war vielseitig, es kam von Frank Martin, was diese Woche tatsächlich auch meine Empfehlung ist, die Messe von Frank Martin sich mal anzuhören, es ist unfassbar geile Musik.
Die übrigens das Collegium Thomanum in Ausschnitten regelmäßig in Motetten und Konzerten singt.
Als hätte ich dir einen roten Teppich ausgerollt. Danke. Dieses kann ich sehr empfehlen. Dann kam
übrigens auch in Adventskonzerten.
Dann kam unter anderem die Fantasie-Ouvertüre von Romeo und Julia von Tschaikowski, gespielt vom Jugendsinfonieorchester. Dann kam Singet dem Herrn ein neues Lied, die Bach-Motette. Dann kam eben, wie gesagt, von uns ein kleiner Beitrag noch mit Saint-Saëns, Schubert und Elgar. Begonnen hat das Ganze, oh Gott, kriege ich das noch zusammen? Was haben die am Anfang gemacht? Ja, jedenfalls haben wir dann auch Mendelssohn zusammen gemacht, zwei Mendelssohn-Psalmen, nämlich Herr, nun lässt du deinen Dienern Frieden fahren und mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wirklich bunt, aber ich fand es trotz allem sehr kurzweilig bunt und das ist immer ein gutes Zeichen bei solchen.
Also es ist großartig, vor allem wenn es so lang gehen, ja, auf jeden Fall. Ich kann mich erinnern, apropos lang, also zeitlich lang, es gab mal ein Konzert, in dem ich mitgewirkt habe und der Dirigent hat von Professor Georg Christoph Biller hinterher eine quasi Kommentare aus seinem Konzertprogramm. Also es gab ein gedrucktes Konzertprogramm und da schrieb Professor Biller also seine Anmerkungen dazu rein, zu den betreffenden Werken. Und das war wirklich, also man kann da nicht alle erzählen, weil die teilweise auch niederschmetternd waren, nicht nur für das Ensemble, sondern auch für Kolleginnen und Kollegen, die da Solisten waren. Und aber eben auch lobend, je nachdem, wo es halt war.
Aber du könntest aber ohne Namen zu nennen, trotzdem mal vielleicht ein, zwei Wortlaute zum Besten geben.
Ja, zum Beispiel XY ist nicht geeignet für Telemann.
Ja.
Solche Sachen. Oder nach ein paar Werken stand einfach nur drin, mir tut der Arsch weh. Und das ist einfach großartig, weil das einfach nichts anderes heißt. Wir wissen alle, was das heißt, aber man kann es natürlich auch so hinschreiben.
Ja.
Das ist wirklich, das habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und das ist mal wieder so ein Klassiker.
Ausgezeichnet.
Super gut.
Ja, naja, es bleibt dabei, also auch wenn das natürlich pädagogisch so eine Sache ist, solche Sachen so zu sagen und zu schreiben, ne? Das muss man auch immer so einordnen. Aber dennoch bringt es den Leuten tausendmal mehr, wenn ihnen jemand sagt, dass was nicht gut ist, als wenn man ihnen Honig ums Maul schmiert und sagt, es war auch toll und das hast du nicht gesehen. Und ich bin immer kein Fan davon, alles immer in Watte zu packen, sondern wenn es scheiße ist, dann sag halt auch mal, dass es scheiße ist.
Kommt natürlich drauf an, wie man es dann sagt und wie gut man sich kennt.
Ich wollte gerade sagen, es muss jetzt nicht in dem Wortlaut passieren, aber man kann schon Leuten auch mal sagen, dass das einfach nicht so gut war. das ist, da gehen die auch nicht kaputt dran. Das müssen die auch ab, weil die Welt ist
nun mal so. Absolut. Es kommt immer auf die, auf, es ist immer dasselbe Zeit und Ort.
Genau.
Wann man es macht. Dass man es sagt, ist, das ist klar, dass man das sagen sollte, dass man nicht lügen sollte, aber es kommt immer auf Zeit und Ort an. Ne? Also wenn jetzt quasi jemand mit einer Konzert, nach Konzert-Euphorie sich über sein Konzert freut, ist vielleicht nicht der richtige Zeit und der richtige Ort. Aber man, also, ja, da muss man aber auch nicht sagen, dass es toll war.
Ja.
Das ist richtig. Lügen darf man, sollte man nie, aber man muss immer schon Zeit und Ort, wie es mit allen Sachen betrifft. Es geht ja nicht nur um Kunst, bei Kunst ist das so, sondern überhaupt.
Ich habe aber mittlerweile das Problem, wenn ich nicht sage, dass es toll war nach dem Konzert, kommen bestimmte Leute zu mir und fragen, dir hat es so nicht gefallen. Da komme ich dann ins Schwimmen.
Das ist ja auch in Ordnung.
Ja.
Das ist ja auch in Ordnung. Dann kann man, wenn sie es nachfragen, dann ist es ja okay, dann kann man ja drüber reden.
Nichtsdestotrotz ist nach dem Konzert immer ein sehr heikler, also weißt du, es bleibt ein heikler Zeitpunkt, um Kritik zu äußern, weil natürlich die Leute da sehr verletzlich sind, verständlicherweise. Kenne ich ja selber auch.
Richtig. Und deshalb gibt's ja, hast du ja sicher auch Wege, wie man dann eben damit umgeht und sagt, sowas wie, naja, für die 33 Jahre, für die du im Geschäft bist, war es schon ganz gut.
Ja, also da gibt es ja tatsächlich so, diese Anekdote, die bei Baywatch Berlin im Podcast von Klaas Häufer Umlauf und den zwei anderen Kaspern da schon mal gebracht wurde, dass Robbie Williams also nach einem ganz furchtbaren Konzert mal gefragt worden sein soll. Und wie hat es dir gefallen? Und Robbie Williams hat die einzig angemessene Reaktion gebracht und ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, you did it again.
Das ist wirklich großartig. Ja. Gut. Ja, sowas, weißt du, irgendwie sowas muss man auf Lager haben, um die Leute dann nicht zu verletzen. Es kommt natürlich auch drauf an. Also, wenn man jemanden gern verletzen will, ist das das eine, aber dann ist das verwerflich aus meiner Sicht. Ja, da muss man, ja. Es ist aber eben auch jemand wie du, da sind die Leute umso verletzbarer, weil du halt einen Anspruch hast und der ist nicht gerade klein, der ist sehr hoch und zwar immer. Und es ist auch egal, ob die Künstler schon 5 Jahre im Geschäft sind oder 20, dein Anspruch an dieses Ensemble ist hoch. Auch wenn du das natürlich, du kannst es immer einordnen, das kannst du schon, aber du hast einfach einen hohen musikalischen Anspruch.
Ja, das ist richtig, aber das ist wie, so. Wie du schon sagst, ich kann das trotzdem natürlich abstrahieren. Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass ich auf Leute zugehe, die jetzt seit einem Jahr im Geschäft sind und sage, dass das beschissen war, das würde ich nie machen.
Ja.
Aber, und das will ich mal ein...
Würdest du nicht,
das
aber der Anspruch
Moment,
ist trotzdem hoch.
Moment, aber, und das ist ein dickes Aber, wenn es Leute sind, und die gibt es heutzutage leider mittlerweile, die ein Jahr zusammen singen und den Leuten erzählen, sie seien die Besten der Welt, dann habe ich überhaupt keine Hemmung, dahin zu gehen und zu sagen, Leute, so geht's nicht, das ist totale Scheiße, was ihr macht. Vielleicht übt er nochmal ein Jahr, bevor er behauptet, dass er besser seid als andere. Das geht mir nämlich tatsächlich tierisch auf den Strich, dass Leute Augenwischerei betreiben und zum Teil horrende Ticketpreise verlangen für musikalisch unterste Schublade. Das finde ich, erstens geht das voll gegen meinen eigenen Berufsethos. Zweitens finde ich das eine Frechheit dem Publikum gegenüber, weil das ist wirklich reine Abzocke dann. Deswegen ärgern mich auch so hochstilisierte Konzerte, wo es dann darum geht, dass da einer, ach keine Ahnung, so das Crossover aus Klassik und Pop wird rausgestellt. Es ist aber einfach technisch, und damit meine ich jetzt nicht tontechnisch, sondern ich meine damit jetzt musiktechnisch, ist es einfach nicht gut genug, um damit, sagen wir mal, Pop angemessene Ticketpreise zu verlangen. Und das sind Dinge, die ärgern mich. Ich habe das einmal selber erlebt, das habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt, ich kann mir kaum vorstellen, dass ich das nicht erzählt habe, wo ich im Sommerurlaub war und
Doch, du hast erzählt, dass du das erste Mal aus einem Konzert gegangen bist dann. Daran kann ich mich erinnern. War das nicht so?
Nee, also in dem Fall jetzt nicht. Das gab es auch schon mal, aber in dem Fall war es jetzt eher so, dass meine Eltern mit sehr teuren Tickets wieder kamen für, ich sag's jetzt einfach, für die Gregorian Voices. Und das hatte mit Gregorianik nichts zu tun. Ja? Es hatte auch mit gutem Gesang nichts zu tun. Aber den Leuten halt 35 Euro für die Karte aus der Tasche ziehen, da muss ich sagen, da hört bei mir dann auch der Spaß auf, weil das ist schweineviel Geld und das sind Leute im Urlaub und die dort so nach Strich und Faden, denen dort vorzugaukeln, dass das authentischer gregorianischer Choral ist, das ist einfach ein klarer Etikettenschwindel und da Da werde ich wirklich sackig bei sowas. Weil das ist, das geht einfach nicht. Und da habe ich hinterher, habe ich nicht nur den nochmal geschrieben, also dem Leiter der Gruppe und gesagt, dass ich das eine Unverschämtheit finde, sondern ich habe, sagen wir mal, ich habe einen freundlichen Hinweis gegeben, weil diese Gruppe nun auch nach Leipzig kam, jemanden, der etwas von Musik versteht und für eine Zeitung schreibt, sich das doch mal anzuhören und mal halt zu analysieren und mal zu sozusagen mal einen Artikel drüber zu schreiben. Und das passierte dann auch. Ja, und sagen wir mal, man konnte dem Artikel entnehmen, dass derjenige, der geschrieben hat, auch eigentlich Ahnung von Musik hat.
Ja.
Mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen. Das ist auch, mir geht es gar nicht darum, irgendwie Existenzen zu zerstören, ja. Aber es ist, ich finde es einfach eine Frechheit, Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit einem Produkt, was nicht annähernd dem Preis, den man dafür aufruft, gerecht wird. Und es ist einfach so, dass viele wirklich gute klassische Musiker zu kämpfen haben, ihr ganzes Leben irgendwie ihre Miete zu bezahlen. Und dann gibt es da solche, man verzeihe mir den Begriff, solche Arschlöcher, die sich da mit einem Werbebudget irgendwie zu The Masters of Gregorian Chant hochstilisieren. Und die Leute glauben es, weil sie es nicht besser wissen. Und das finde ich, das ist einfach unlauterer Wettbewerb und das gehört sich nicht.
Definitiv. Unlauterer Wettbewerb ist Teil des kapitalistischen Systems. Das muss man leider mit dazu sagen. Aber du hast recht. Also, das nochmal zusammenzufassen, es ist immer, geht immer um Zeit und Ort, wo man es macht und sagt. Und es ist eben für jemanden deine Position, du hast es schwer, die Leute dann, wenn es eben du ehrlich sein willst und es eben nicht gut war, dann nicht zu verletzen. Das ist für dich dann schwierig. Genauso wie es für einen Fluglehrer schwierig ist, nach den ersten paar Landungen, unmittelbar nach der Landung, es auszudrücken bzw. nicht auszudrücken, was man darüber denkt. Weil Schweigen ist in dem Fall auch richtig viel. Also wenn es wirklich gescheppert hat, ja,
gut, normalerweise merkt
der Lehrer einfach nichts sagt, das ist genauso scheiße wie, oh, naja, dann jetzt sind wir da.
Aber das merkst du ja auch als Flugschüler normalerweise, ob du jetzt weich aufgesetzt hast oder nicht so weich.
Genau.
Und das ist halt ist
natürlich trotzdem, was der Lehrer darüber denkt, das ist, wenn er wirklich nichts sagt, das ist der Meister, okay, der will danach nochmal mit dir darüber reden.
Und das ist halt ein bisschen der Unterschied zu dieser Geschichte. Da werden halt Leute verarscht, die es gar nicht besser wissen können zum Teil. Wenn du hart landest, kriegt das der komplette Flieger mit. Ja, also.
Ja.
Und
es geht, auch da gibt es Unterschiede. Also es ist auch so, dass natürlich Dinge passieren können, die Sicherheitsmarge nach unten setzen. Das kriegt der Passagier auch nicht mit und das kriegen die Flugbegleiter auch nicht mit. Und dann darf man sich natürlich nicht hinstellen und sagen, hey, ich bin der geilste Pilot. Das schaffen die Lehrer dann schon auch, dir das mitzuteilen.
Du, am Ende,
dass das eben nicht so ist.
An solchen Momenten, und deswegen finde ich das auch eigentlich, also so schwierig das manchmal ist, aber deswegen finde ich das auch sehr reizvoll, an dem Moment kommt dann die Pädagogik einfach ins Spiel.
Deshalb sind sie ja Lehrer.
Wenn du ein guter Pädagoge bist, dann schaffst du es auch, das so auszudrücken, dass der andere einen Mehrwert davon mitnimmt. Und das ist eigentlich die Kunst daran. Ja? Die Kunst ist nicht zu kritisieren. Die Kunst ist, weil kritisieren kann erstmal jeder. Die Kunst ist, das so zu verpacken, dass der andere eben wirklich da was mitnehmen kann und nicht gekränkt wird im besten Falle.
Das ist ein bestimmt 30% unserer Ausbildung ist genau das. Weil Crew-Resource-Management heutzutage sehr groß geschrieben wird, weil man festgestellt hat, dass sehr viele Unfälle vermieden werden können, wenn Leute sich gegenseitig was sagen können.
Ja.
Positiv und negativ. Und dass negativ immer positiv ist, das ist es vor allem. Weil es gibt keine negative Kritik. Das hast du mir schon vor 15 Jahren gesagt, das ist so. Es gibt keine negative Kritik. Es ist immer, wenn ich jemanden kritisiere, gut gemeint. Weil sonst würde ich es lassen.
Ja, es ist auch was ich selber so erlebt habe. Also ich erinnere mich an zum Beispiel Meisterkurs mit Peter Schreier 2018, wo er mich in einer Tour kritisiert hat. Und es war wirklich, ich wusste gar nicht, wohin ich soll damit, weil es war viel und es waren zum Teil auch Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich übertreib's doch schon, Junge, was soll ich denn nun noch alles machen? Ich singe schon gar keine Vokale mehr, ich spreche schon nur noch Konsonanten. Ich bin halb heiser, weil ich überhaupt nicht mehr auf der Stimme stattfinde. So. Und das hat mich irgendwie wahnsinnig gemacht. Und habe mich dann bei einem Tenorkollegen, der also auch einen Kurs bei ihm gemacht hat, rückversichert und habe gefragt, sag mal, du, war das bei dir auch so? Und der sagte, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ja, es ist aber ein gutes Zeichen. Weil wenn er dich kritisiert, dann sieht er Potenzial. Es gibt auch Leute, die kritisiert er gar nicht. Da kannst du davon ausgehen, dass er sagt, das lohnt sich nicht. Und das war irgendwie ein Augenöffner, weil das lässt einen dann doch Kritik auch nochmal anders wahrnehmen. Selbst wenn mir jemand sagt, du, das ist scheiße, dann ist das immer noch mehr wert, als dass er mir sagt, du, das war ganz toll und dann aber hinterm Rücken irgendwie, weißt du?
Das wenn ist jemand, Kotzen, hinterm Rücken ist eh schlecht.
Wenn dir das jemand ins Gesicht sagt, du, es war scheiße, dann hat es ihn so bewegt, dass es ihm ein Bedürfnis war, das auszudrücken, dass das Kacke war. Das bedeutet, du hast in dem Menschen was ausgelöst und er ist ehrlich genug, dir das zu spiegeln.
Ja.
Schöner wäre es natürlich. Ist
schwierig dann, genau.
Schöner wäre es natürlich dann, also eine gute Formulierung ist das eine, aber schöner wäre natürlich dann noch, das zu begründen, warum es scheiße war, weil dann nur dann hast du auch die Möglichkeit, da irgendwie was zu ändern oder eben das einzuordnen für dich, ob das jetzt was ist, wo du sagst, da ist Potenzial, Dinge anders zu machen oder nicht. Aber an und für sich, das eine ist die Formulierung der Kritik, das andere ist, dass die Kritik selber einem auch immer helfen kann, wenn man das zulässt, wenn man nicht zumacht und immer sagt, das ist Quatsch und was fällt dir ein und über jede Kritik erhaben ist sozusagen oder über jeden Zweifel.
Genau, das ist ja auf jeden Fall auch immer so gedacht. Eine Kritik ist ja immer dafür da, weil ansonsten würde er mal ja sagen, du bist schlecht und nicht das war schlecht.
So ist es.
Und man würde jetzt sagen, du Arschloch, ja, und nicht quasi eine Sache kritisieren. Und das muss man sich immer im Hinterkopf behalten. Du bist ein schlechter Sänger. Das würde ja keiner zu dir sagen. Wenn, dann würde man sagen, das war ein Kackkonzert. Ja. Das ist nämlich der Riesenunterschied. Und das ist das Wichtigste, es nicht persönlich zu nehmen. Das ist aber oft schwer, wenn jemand sagt, das war scheiße, dann das nicht persönlich zu nehmen.
Ich habe halt den Eindruck, dass man heutzutage froh sein kann über jeden, der noch ehrlich Kritik übt. Der Trend geht dahin, das gar nicht mehr zu sagen. Der Trend geht auch dahin, sofort beleidigt zu sein, weswegen auch viele das gar nicht mehr machen. Und der Trend geht auch dahin, den Leuten lieber zu sagen, dass es ganz toll war, obwohl es das gar nicht war, einfach um den Konflikt aus dem Weg zu gehen. Ja, und das ist eigentlich keine wirklich wünschenswerte Geschichte, weil erstens finde ich, erdet Kritik auch immer. Wenn mir jemand sagt, dass was nicht gut war, dann, wenn man natürlich reflektiert ist, dann setzt man sich damit auseinander und hinterfragt das. Und im Normalfall hat das eine gewisse Erdung zur Folge, dass man eben doch nicht das Gefühl hat, man kann alles und weiß alles und tut alles besser als alle anderen. Und dann ist es auch der zwischenmenschliche Weg, sich selbst zu verbessern. Also
unbedingt, ja.
Das legt sozusagen Potenzial frei, wo man arbeiten kann. Und das ist eigentlich sehr schön.
Unbedingt. Das sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall.
So.
Das sind doch herrliche letzte Worte für diese Folge, oder?
So ist es. Das ist jetzt ein bisschen ausgeartet.
Nö, finde ich nicht.
Aber
Themen, die unsere beiden Berufe sehr betreffen.
Ja, das ist richtig. Dann hast du hoffentlich noch einen lyrischen Erguss für uns.
Yes.
Und dann wünsche ich euch also eine schöne Woche. Wir hatten von allem ein bisschen was dabei. Es war für jeden was im Podcast zu finden, was er sich oder sie sich mitnehmen kann für die nächste Woche, bis wir uns wiederhören. Ich hoffe, dass ich es schaffe, aus Amerika mich zu melden. Wir müssen dann mal gucken, wie wir das irgendwie zeitlich eintakten und ob die Internetse und so alle mitspielen, wie sie sollen. Das werden wir dann mal sehen.
Aber ja, zeitnah müssen wir das organisieren, sobald du da was weißt. Ja. Ich warte dann einfach auf deine...
Jawohl.
Ja. Also das heißt, wir machen es jetzt auch wieder so wöchentlich wie möglich. Ja, es kann sein, dass wir mal kurzfristig sagen, hat die Woche nicht geklappt oder so.
So ist es. Aber wir gucken, was wir machen können.
Ja.
Dann also von meiner Seite eine schöne Woche. Bleibt fair, kritisiert euch nett und bleibt gesund vor allem. Bis dann.
Eine wunderschöne Woche euch allen. Wir haben von Wasabi dir nur getan, Wiglaf Droste, Gedichtband, Wasabi dir nur getan, Kunstmann Verlag, Seite 44. Es war im Monat Juni. Ich bin so liebestrunken von dir und darf's nicht sein. In dich will ich mich tunken, vermengen dein und mein, umschlingen Herz und Bein. Doch hast du dich vergeben an einen anderen Herrn. Du willst mit ihm jetzt leben und hältst mich deshalb fern von dir, mein schöner Stern. Auch mich, so sagst du, liebst du, sagst, liebst mich intensivst. Du küsstest mir den Mund zu, wenn du nah bei mir schliefst, ja, wenn du mit mir schliefst. So konnte ich nicht fragen, ob du mich stärker liebst. Ich konnte auch nichts sagen, wenn du nicht bei mir bliebst, doch heiße Briefe schriebst. Du zutschtest und du gurrtest, so wonnig rosarot. Du seufztest und du knurrtest und schaukeltest das Boot ins Liebesmorgenrot. Es war im Monat Juni im Jahr 2010. Ich weiß, das dachtest du nie, dass wir uns wiedersehen, so wie wir uns jetzt sehen. Du schliefst bei mir recht häufig in jenen Junitagen. Die Menschen sind mal läufig und manchmal läufiger. Doch will ich's nicht beklagen, man liebt dann häufiger. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.